Schönen guten Tag, Sebastian.
Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auch, lieber Sinan.
Ja, wir hatten eine Woche Pause, was das Vier-Gänge-Menü anbelangt, ja.
Ja, genau. Premium-Folge gab's.
Premium-Folge gibt's natürlich, ja.
Ja, haben wir schön vorproduziert. Für unsere zahlende Kundschaft.
Klar.
Der wir auch unendlich dankbar sind, dass ihr dieses ganze Format, die Klangküche, supportet. Und ja, also Grüße gehen raus.
Ja, heute Abend nehmen wir auch die nächste Premium auf und werden uns auch wieder um eure Belange, eure Mails, ich habe auch mal nochmal die Sprache.
Eure Wehwehchen.
Genau, da werden wir alles drauf eingehen. Wir sind,
sind das Dr. Sommer-Team für euch.
So, der kleine DJ Timmy schreibt, immer wenn er einen Drop hat, dann tut es ihm unten weh.
Untenrum
weh. Wir gucken mal, wir gehen ihm mal auf die Schliche, wir werden das mal rausfinden, was da nicht stimmt.
Ja.
Ja, ja, werden wir uns drum kümmern. Aber jetzt ist Vier-Gänge-Menü aka irgendwie auch Klangküche, Classic, solange es die, egal.
Genau, hört uns einfach zu.
Hört uns einfach zu. Ich baller mal das Intro raus und dann geht's los.
Ja.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Ja, ich lasse dir den Vortritt, was das erste Thema anbelangt.
Ja, ich habe mir so drei Themen aufgeschrieben und ich habe mich noch nicht entschieden, welche von diesen drei Themen ich mit dir besprechen möchte. Ich fange mal an. Wir müssen einmal ganz kurz über aktuelle Corona-Lage sprechen.
Mhm.
Sieht ja echt gut aus zurzeit, ne?
Ach, das gibt Corona noch? Ich dachte, das wäre vorbei.
Ja, in Deutschland ist es vorbei. Echt erstaunlich. Also, da müssen wir auch mal ein bisschen Asche über unsere Häupter streuen. Wir lagen, glaube ich, relativ krass daneben, ne? So mit unseren Vermutungen.
Ja, mit den, wie jetzt, ob jetzt die quasi, das so krass zurückgeht, ne?
Genau,
also das krass trotz Lockerung. Ja, dass das krass zurückkommt, ja.
Also wir haben immer gesagt, so mit den Lockerungen müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben immer so ein bisschen auch auf hier so Ministerpräsidenten rumgehackt, dass sie so krass lockern und so.
Ja.
Aber
muss man sagen,
dass
wir keine Ministerpräsidenten sind.
Ja, genau. Also man muss auf jeden Fall feststellen, bisher ist es so, dass das alles echt gut abläuft hier in Deutschland. Und es ist irgendwie nicht zu groß, also es kommt immer wieder vor, dass so Infektionsherde aufflammen, ja, in so Ortschaften, aber das haben die alle gut im Griff und so, ne? Und es gibt keine flächendeckende Epidemie in Deutschland zurzeit.
Weißt du, was ich habe mir genau darüber auch mal Gedanken gemacht. Also ich höre ja auch den Drosten-Podcast und man muss ja auch sagen, er ist ja auch sogar ein Stück weit überrascht, dass es...
ja, ich glaube alle.
Ja, so, und weißt du, ich habe dann nochmal weiter überlegt und ich habe eine Theorie, ich kann das nicht belegen, ne? Also es ist jetzt einfach eine Theorie, woran es liegen könnte. Also eine Verschwörungstheorie. es kommt nur keine Verschwörung drin vor, also es ist nur eine Theorie, so. Und zwar, ich glaube, was ganz viele Epidemiologen und Wissenschaftler und Politiker oder Leute, die jetzt so skeptisch waren, was unter anderem auch wir, was man unterschätzt, ist tatsächlich die Menschen. Also wir wissen jetzt, es gibt dieses Virus. So. Allein, dass du das weißt, verändert ja, wie du dich verhältst.
Ja, also Hashtag Vernunft.
Genau. Also, es muss noch nicht mal so aus Vernunft, also du musst das noch nicht mal komplett übernommen haben. Also du musst es nicht mal hundertprozentig verstanden haben. Wenn ich dir einfach nur sage, hier Sebastian da draußen, wenn du jetzt einkaufen gehst, ne, es gibt ein Virus. Punkt. Mehr sage ich gar nicht.
Ja.
Das hat schon eine Wirkung. Das hat schon eine Wirkung auf dich, wie du dich verhältst.
Aber wir haben ja gleichzeitig aktuell, das ist ja paradox, die höchsten Infektionszahlen weltweit, ne? Also gestern war, glaube ich, der Tag mit den meisten Infektionen an einem Tag. Sind denn nur wir in Deutschland so vernünftig? Oder warum sind die in England nicht vernünftig?
Ich glaube, andere Länder sind einfach später ins Rennen gestartet. Die kommen jetzt mit den Zahlen, glaube ich, erst.
Aber so England ist ja zum Beispiel, die haben so viel Tote jetzt wie ganz Europa zusammen, ne?
Mhm.
Und die, die hängen ja nicht so hinterher, also die, bisschen seltsam so, ne?
Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht genau, woran, das müssen wir im Einzelfall sehen, aber was ich meine ist, dass man so ein bisschen vielleicht unterschätzt, dass selbst,
also selbst der größte Verschwörungstheoretiker und der sagt, der rumschreit, oh, ist alles nur eine Grippe, selbst der geht trotzdem mit einer Maske einkaufen.
Ja, oder auch der im entscheidenden Punkt steht der da und denkt sich, ach komm, ich gehe mal einen Meter weiter weg, wer weiß.
Genau. Ja, die sind auch genau ein bisschen.
Das meine ich halt, weißt du, also ich habe es ja mitbekommen. Also ich kenne Leute in meinem Umfeld, die auch so sagen, das ist doch alles Quatsch, das ist doch von Bill Gates gemacht. Und trotzdem, und auch die sind so, dass du so merkst, ja komm, 1,50 Meter gehe ich mal weg, wer weiß.
Ja, aber
man weiß auch, ja nicht.
Ja, aber trotzdem, du hast ja auch diese Bilder gesehen von den Demonstranten da in Berlin, ne, also wo viele tausend Menschen auf dem Haufen stehen. Und das ist ja schon öfter jetzt vorgekommen, solche Demonstrationen. Ja. Auch in Stuttgart gab es ja vor allem, aber trotzdem ist kein Corona-Ausbruch gewesen in Stuttgart. Ja,
wir hatten natürlich auch insgesamt wenig Zahlen nur noch. Also das ist dann halt auch ein Ding, der... Da musst du halt auch schon einen Jackpot treffen, ne?
Das ist ja dann
immer, wenn das so mal passiert bei so einem Event, da ist dann einer, dann haben wir diese Infektionsausbrüche, diese kurzen Infektionsherde. Aber in den meisten Fällen passiert halt auch einfach nichts, ne?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, es hat sich auch die Erkenntnis herauskristallisiert, dass bei Open-Air-Veranstaltungen, also alles, was draußen ist, ist die Übertragungsrate super gering.
Ja, der Drosten hatte ja eine Studie zitiert, wo es hieß, ich glaube 13 oder 19, ich weiß nicht,
19.
Eine von den 19 Mal geringer die Wahrscheinlichkeit, dass du dich draußen infizierst, bei derselben, sag ich mal, selben Gemengenlage, selbe Menschenmenge als drin. Also das ist, draußen also, sein ist gerade einfach der Shit, ja.
Wenn du so sprichst, dann sprühst du so Aerosole raus und da ist dann das Virus mit drin und das steht dann in der Luft und draußen fliegt das einfach weg und hat keine Chance oder eine sehr geringe Chance, andere Leute zu erreichen. Ja. Und in geschlossenen Räumen sieht das aber anders aus. Und deswegen gab es auch mal so hier diese Fälle, Restaurant und Kirche und so. Wenn dann Leute über Stunden in einem Raum zusammen sind, dann scheinen sie sich zu übertragen. Und das macht mir so ein ganz bisschen Hoffnung sogar, also tatsächlich, dass so Open-Air-Events à la Festivals vielleicht doch irgendwann wieder stattfinden können.
Ja, das kann sein.
Ja.
Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich war ja jetzt Kurzurlaub in der Eifel und bin auch dort mal dann in ein Café gegangen, also alles Outdoor, ne? War ja super Wetter, dann gehst du halt auf die Terrasse und so. Und ich weiß auch, also jetzt nochmal, wo wir jetzt gerade feststellen, okay, so schlimm, wie wir es vielleicht prognostiziert haben, ist es gar nicht gekommen. Man muss aber auch sagen, 90% der Leute benehmen sich ja auch richtig anständig. Es ist halt wie immer, die 5 oder 10%, die du siehst, die sich nicht dran halten, die den Abstand nicht halten, die Maske nicht anziehen, die vielleicht so sagen, alles Quatsch, die fallen halt auch gerade auf, ne?
Ja.
Das ist dann immer so, du denkst dann immer so, ja, toll, wieder keiner hält sich dann die Regeln. Nein, also ich sag dir, wahrscheinlich sind es am Ende irgendwie über 90%, die sich ganz gewissenhaft an Abstand und Maskenpflicht einfach halten. Und wenn das keinen Impact hätte, also dann wüsste ich ja auch nicht weiter. Also wenn das auf eine Infektionskrankheit keinen Impact hat, was denn dann?
Ja.
Also klar, das muss ja was helfen.
Ja, ja. Man muss jetzt nur mal gucken. Also die Schulen fangen ja jetzt auch erst an. Ne? Also zum Beispiel meine Tochter, die muss ab nächste Woche wieder zur Schule. Und zweiten Klassen, glaube ich, hier bei uns in Niedersachsen sind gestern gestartet. Also das geht jetzt auch erst los, Schule. Ne? Und Schule ist ja dieses geschlossene Raum-Ding. Da könnte es tatsächlich noch ein bisschen, müssen wir mal beobachten, was da passiert.
Ja, wobei halt alles, was man da macht, ne, also selbst so, wir rücken die Tische weiter auseinander, wir lassen die Leute mal öfter die Hände waschen, wir machen Pausen und machen so Spots, wo man quasi, also nicht die Kinder komplett jetzt wieder in der Gruppe sitzen lassen, denn man kann immer sagen, das ist natürlich kein 100%iger Schutz, aber natürlich hat das eine Wirkung. Das hat alles eine Wirkung.
Man muss das beobachten. Also
Frage ist ja nur, ob die Wirkung ausreicht, ne?
Das ist halt super fragil, glaube ich. In Israel haben sie die Schulen jetzt alle wieder zugemacht. Also die sind da seit 2 Wochen offen, jetzt machen sie die alle wieder zu. Weil da funktioniert es nicht. Da sind die Infektionszahlen wieder umgegangen. Und im Iran auch, in Südkorea auch teilweise. Also, ne? Also sichere Seite sind wir, glaube ich, nicht. Man muss ja immer noch
Nee. Aber wie siehst du das? Also ich finde das eigentlich, es ist genau die richtige Idee zu sagen, lass das mal jetzt einfach, wir müssen Trial and Error, wir müssen es mal ausprobieren.
Ja, das ist der Tanz, ne? Also Hammer and Dance, ja. Und das ist jetzt der Tanz, den wir machen, ne?
Genau.
Probieren, was geht, so. Also von mir, also es kann ja auch sein, also wenn so Demonstrationen funktionieren, ja, ohne dass da großartig sich Leute anstecken. Wenn Vergnügungsparks funktionieren, ohne dass sich großartig Leute, dann kann man auch vielleicht mal sagen, Open-Air-Disco oder Open-Air-Club oder Open-Air-Festival mit vielleicht dann nicht 50.000 Leuten, aber mit 10.000 Leuten. Also vielleicht funktioniert das ja trotzdem irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Kann man ja mal, das muss man dann jetzt ausprobieren und da ein bisschen rumtanzen, in Anführungszeichen. Ne? Also diesen Dance machen.
Mal ich fände eh voll gut, du machst so eine riesige Wiese und malst da so mit Spray einfach so Kreise drauf. Und dann sagst du immer, hier, packt euch nicht voll, sondern jeder hat quasi so einen Meter.
Ja.
Brauchst du eine sehr große Wiese. Aber
die haben ja, es gibt so eine Zahl, K ist der Wert, glaube ich. Da konnte man jetzt, gab es eine Studie, die haben gemessen, welche Maßnahme welchen Effekt hatte. Ne? Und dann war so Schulen zu schließen, das hatte einen riesengroßen Effekt gehabt und auch Veranstaltungen abzusagen, hat auch einen großen Effekt gehabt. Also alleine die beiden Sachen haben schon einen massiven Impact gehabt auf die Verbreitung der Infektion. Und wenn man die jetzt wieder einführt, aber mit den mit so Hygienemaßnahmen und so, vielleicht klappt das ja dann ein bisschen.
Na, cool. Ja, also wir werden es rausfinden. Also ich bin auch tatsächlich so, ich habe schon, im Bauch hatte ich die ganze Zeit eh schon das Gefühl, wir retten uns jetzt mal im Sommer, dann sind alle Leute, also die meisten Leute sind halt gerade draußen, das muss man ja mal sagen. Wir haben super Wetter, jetzt gerade ist vielleicht mal ein bisschen regnerisch, aber grundsätzlich, die Temperaturen sind ja nicht niedrig. Man sitzt einfach draußen, man bewegt sich viel in der frischen Luft. Die Frage ist wirklich, was kommt dann so im November, Dezember wieder, ne?
Wenn alle wieder indoor sind. Ja, wenn alle wieder drinnen sind. Also das sehen wir dann, ne? Also ich habe immer noch aber man muss einfach mal sagen jetzt, es hat sich viel besser entwickelt, als glaube ich die meisten Leute vermutet hätten. Ich erinnere mich an das Video von dieser MyLab, die gesagt hat, wir werden da noch Jahre mit zu kämpfen haben sozusagen, also bis weit ins nächste Jahr rein, und es sieht echt übel aus alles. Und aber es ist zurzeit nicht übel. Also zurzeit sind wir echt auf einem guten Weg. In Deutschland. Also man muss halt mal die Ausnahme machen. Wie gesagt, gestern die höchsten Infektionszahlen. In Brasilien werden die Leichen gestapelt, weil die nicht mehr hinwissen, wo sie die verbuddeln sollen. Also
aber
und England auch. England ist auch echt übel.
Ich muss auch sagen, also ich war ja gerade im Kurzurlaub und dann haben wir haben so ein Buch, das klingt jetzt irgendwie komisch, wir haben ein Buch gemeinsam gelesen.
Oh.
Ja, das heißt Homo Deus. Ja, ist quasi nicht, also der Mensch, der jetzt quasi, Deus ist ja irgendwie Gott, glaube ich,
genau.
Und Homo ist Mensch, also die nächste Stufe des Menschen ist jetzt, dass der Mensch göttlich wird. Ist völlig egal, darum geht's nicht, auf jeden Fall, das Buch ist so von einem ganz, ganz bekannten, ich bin ganz schlecht, es ist irgend so ein, ich glaube, Israeli oder so, der hat das geschrieben, sehr, sehr renommierter Typ, und der erste Abschnitt ist echt interessant, das Buch sind so die ersten 30 Seiten oder so, glaube ich, dann macht er erstmal so eine Bilanz, wo wir Menschen uns gerade befinden, ja, und wie eigentlich die Welt für die Menschen vor 100, vor 1000 Jahren oder so aussah und wie sie heute für uns aussieht. Und das Interessante ist, dass tatsächlich, und das Buch ist ein paar Jahre alt, also da wusste man jetzt noch nicht, was da coronamäßig auf uns zukommt, aber es ist Fakt, dass die für die Menschheit waren Epidemien oder Pandemien immer das größte Risiko. Das allergrößte Risiko. Kriege haben da nicht mitgehalten. Also die Pest, die spanische Grippe, Pocken, all das hat so viele Menschen getötet. Kein einziger Krieg auf der Welt kommt an diese Zahlen ran. Und es gibt ja alle möglichen Krankheiten, die so sich verbreiten. Und wir sind mittlerweile eine so krasse, wissenschaftsgeprägte Menschheit, dass wir das im Griff haben, weil wir sofort mitbekommen, wenn irgendwo was passiert. Da in Wuhan fällt einer von einer Fledermaus gebissen um. Wir kriegen das hier mit. Wir wissen sofort, wir wissen 3 Wochen später, wissen wir, was Sache ist.
Ja, 3 Wochen ist auch noch zu lange fast, ne?
Ja, aber du siehst ja jetzt.
Ja, wir kriegen es mit.
Natürlich.
Klar, also vor 100 Jahren, spanische Grippe, die hat ja irgendwie 2 Jahre gebraucht, bis die sich so ausgebreitet hat. Also wenn...
Und das sind hunderte Millionen sind da gestorben.
Ne, nicht hunderte Millionen, aber...
Wie viel waren das?
War das nicht 50 Millionen oder so?
Ich guck mal gerade.
Ja, auf jeden Fall, genau. Recherchiere das mal eben. Ja, bis zu 100 Millionen steht, glaube ich, auf Wikipedia. Die Sache ist, früher gab es natürlich, also wenn hier was passiert ist, bis das in Australien die Nachricht ankam, das hat halt 2 Jahre gedauert.
Ja, ne? 50 Millionen waren es.
Ja, ja.
Also 50 Millionen. Mehr als halb Deutschland ist quasi an der spanischen Grippe verreckt. So, und heute...
Weißt du, warum die spanische Grippe eigentlich hieß?
Nee.
Die ist ja im Ersten Weltkrieg, ist die ja aufgeflammt, die Grippe. Mhm. Und ich glaube, die ist in irgendeinem Land zuerst aufgetreten, das kriegsbeteiligt war. Okay. Ich glaube, Russland oder so. Und dann hat man das verschleiert. Also die Leute sind in Schützengräben und so gestorben, an der spanischen Grippe, aber nicht am Krieg selber. Ne? Aber das konnte man konnte die Zahlen nicht veröffentlichen, weil dann Dezimierung der Kriegstruppen ist natürlich schlecht, ja, wenn der Gegner das hört. Deswegen hat man das verschwiegen. Und Spanien war kein kriegsbeteiligtes Land im Ersten Weltkrieg. Und dann haben die einfach den Namen bekommen. Das ist die spanische Grippe, weil die haben damit offen kommuniziert. Wir haben hier eine Grippe. Also wir haben hier eine.
Ach, krass, den ganzen Rest hat einfach nicht.
Denen war das egal, weil die mussten nicht auf Soldatenzahlen gucken. Und dann ist das die, die spanische Grippe geworden.
Ja. So, aber das muss man sich halt mal überlegen. Also es sind so viele Menschen daran gestorben. Und heutzutage, das passiert nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass die Pandemien das Potenzial nicht hätten, sondern wir sind einfach so krass vernetzt. Wir wissen im Verhältnis zu früher so schnell, was eigentlich da alles passiert. Ja, wir haben jetzt in einem halben Jahr haben wir dieses Coronavirus. Du musst mal überlegen, was da in der Wissenschaftswelt, alle hacken da irgendwie drauf rum gerade. Gerade so eine verkackte Scheißzeitung wie die Bild, die gar nichts rafft. Ja, es ist unmöglich. Aber jetzt muss man mal sagen, einfach mal, also ich möchte mal wirklich ein Plädoyer halten für die Wissenschaft. Wie geil ist das denn bitte? In einem halben Jahr weltweit Wissenschaftler arbeiten daran. So viel. Und natürlich ist man mal immer kurz mal in einem Irrweg, dann geht man einen Schritt zurück und findet wieder den richtigen Weg. Das ist normal. Das gehört dazu. So funktioniert Wissenschaft. Immer irgendwie, okay, nee, doch nicht. Okay, das ist so. Aber wie krass das insgesamt ist, die Toten, die wir zu befürchten haben werden bei der kompletten Corona-Krise, die sind immer noch, natürlich sind das viele Tote, aber verglichen mit allem, was wir aus den letzten Jahrhunderten kennen, ist das lächerlich gering. Und das liegt nicht daran, dass das nicht existiert, sondern weil wir eine Wissenschaftsnation geworden sind. Das ist einfach so.
Ja, nicht nur Nation, sondern Gesellschaft allgemein.
Gesellschaft,
gesamt. Ja, es gibt nur so ein paar ignorante Länder, aber die bekommen das auch zu spüren. Ne? Also zum Beispiel, wie gesagt, Brasilien, hat massive Probleme, aber die kämpfen da auch nicht gegen an, richtig. Ne? Also der Präsident ist ja schon, der sagt ja, das ist alles nichts, ne? Also der spielt es rund. Oder Spanien auch, also die sind auch falsch abgebogen, hat sich rausgestellt mit ihrer Taktik.
Aber auch trotzdem muss man sagen, also verglichen mit vor 100 Jahren sind die immer noch besser da.
Ja, natürlich.
Stehen die immer noch besser da als... Also
ich glaube, wenn Corona vor 100 Jahren wäre wahrscheinlich so schlimm gewesen wie die spanische Grippe, ne?
Vermutlich ja. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht anzunehmen, weil du kriegst die Verbreitung nicht mit, bis du erstmal verstehst, dass das jetzt nicht eine Erkältungskrankheit ist. Bis du diese ganze Statistik, die wir heutzutage machen können, dass wir alles zählen, ja, dass wir überhaupt raffen, wer wo wie stirbt. Das ist ja Wahnsinn. Das gab's doch alles vor Hunderten von Jahren gar nicht.
Und wir treiben das gerade auch noch voran. Also jetzt kommt, jetzt führen wir das erste Mal eine App ein, um eine Pandemie zu verfolgen, Infektionsketten nachzufolgen. Das ist ja neu, ne?
Ja, ja.
Und das wird ja bei der nächsten Pandemie, die dann in 10 Jahren oder so kommt, ja, kommen ja irgendwie alle 10, 20 Jahre.
Genau.
Können wir das aus der Tasche holen und sagen, hier, ist fertig. Gleich von Anfang an. Also dann geht's noch besser, ne?
Ja, dann geht's sofort. Und das ist doch das Krasse. Du musst mir mal überlegen, vor Hunderten von Jahren mussten erstmal extrem viele Menschen, also so viele Menschen sterben, damit jeder es mitbekommt. Jetzt ist es ja wirklich so, du guckst auf die Zahlen und wenn du dir die Totenzahlen und so weiter in Deutschland jetzt anschaust, ne, dann siehst du keine Pandemie.
Das, ja, das man hat nur im April gab es eine leicht erhöhte ja, Sterblichkeit.
Aber, und das war's. Aber daran erkennst du das ja nicht.
Also nee, daran erkennst du das nicht. Das hätte der normale Mensch vor 100 Jahren nicht mitbekommen. Also
der hätte nicht mitbekommen. Und dann ja. wäre das immer weiter ausgebrochen und ja. ausgebreitet, ja. bis es dann irgendwann in diese Zahlen gerät, wo die Leute echt.
Wo so jeder einen kennt, der gestorben ja. ist. So, ja. so weit muss das kommen.
Ja. So, und diese Zeiten haben wir ja hinter uns. Und ich finde es immer geil, dass man, anstatt das mal richtig zu feiern, dass wir sagen: Ey Leute, in was für einer geilen Zeit leben wir eigentlich? Da gibt es eine Pandemie und keiner von uns hat Schiss. Dass wir jetzt alle morgen sterben. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wie das zu Zeiten der Pest war.
Also da muss man so einmal kurz drüber sprechen, Sinan. Es gibt ja immer noch Leute, die hacken dann auf die Entscheidung rum, die die Politiker gemacht haben. So auf Jens ja. Spahn wurde viel rumgehackt, ne? Und so, ja. das lese ich immer noch teilweise. Ne? Ja. Aber dann sage ich doch einmal, schaut euch doch mal in andere Länder wie in Deutschland haben es fast am allerbesten auf der ganzen Welt hinbekommen. Ne? Also wir sind da mit einer Eins, vielleicht nicht mit eins Sternchen, aber mit Eins sind wir durch die ganze ja. Scheiße durchgekommen. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, alles falsch gemacht.
Ja, das ist aber, das ist ja, das wirklich, ich, das ist aber, es lohnt sich, ja. Es sind zwei Sachen, die sich mal wirklich lohnen. Das sind erstens der Blick mal in die Vergangenheit. Und der ja. Blick in andere Regionen. Diese zwei Punkte, den würde ich jedem mal empfehlen, der anfängt, alles irgendwie
so. Die Bild-Zeitung zum Beispiel, ne?
Also es lohnt sich wirklich mal zu gucken, wie ist das vor hunderten von Jahren, vor tausend Jahren abgelaufen und wie läuft das in anderen Ländern ab. Das hilft so ein bisschen bei der Einordnung. Und dann stellt man relativ Aha. schnell fest, ich glaube, so kacke haben wir das alles gar nicht gemacht.
Ja. Das hat aber auch da viel mit zu tun. Also die Leute, die sowas posten, die sind dann auch besonders hart getroffen ganz oft von der Corona-Krise. Ne? Also ja, ja. wenn du auf einmal keinen Job mehr hast oder wenn du jetzt in unserem Bereich, wenn du auf einmal als DJ, hauptberuflicher DJ, hast ja jetzt Wochen, monatelang schon keine Bookings mehr und auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich keine, dann haut das ja. rein. Ne? Also dann fängst du an, ein bisschen nach Amok zu laufen, also so verbalen Amok zu laufen. Ne? Und dann ja. fängst du an, brauchst du Ventile und dann musst du irgendwo ja, den Hass mal rauslassen.
Das,
und so.
Das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Ne? Also ich habe auch gestern wieder einen Beitrag gesehen, da sind tatsächlich jetzt, also gibt ja auch ganz viele Studenten, die ja. haben von einem 450-Euro-Job gelebt. Die haben alle, diese Jobs sind eigentlich weitestgehend jetzt weggebrochen. Ja. Ja. Manche von denen haben ihr Studium jetzt auf eigene Faust finanziert, ne? Also haben keine Unterstützung irgendwie von Familie oder irgendwas. Die sitzen gerade einfach auf der Straße. Also die betteln sich durch Freunde und Bekannte durch, weil die quasi, die können ihre Miete nicht zahlen und sind einfach im Arsch. Weil man kennt das vielleicht so, Studentenleben ist ganz häufig, dass du lernst, irgendwie mit 300 bis 400 Euro im Monat auszukommen. Ja? Mhm, du hast so ein Studentenzimmer, und dann irgendwie noch ein bisschen essen und das muss halt reichen. So. Mhm. Das ist aber auch dann natürlich sehr fragil, weil sobald ja. du diese paar hundert Euro nicht mehr hast, dann hast du nichts mehr, ne?
Ja, das hammerhart.
Rücklagen haben die ja auch nicht.
Nee, also das ist schon hammerhart. Das muss man mal, also wenn man nachher mal eine Bilanz zieht, dann gibt es tatsächlich so ein paar Bereiche, die wurden so hart getroffen. Und denen wurde so schlecht geholfen im Vergleich zu anderen Bereichen. Das könnte man auf jeden Fall für die Zukunft mal optimieren. Also Studenten auf jeden Fall und ganz klar auch unsere Branche. Ne? Also die Veranstaltungsbranche. Ja. Klar, wenn du jetzt ein großer Veranstalter bist, ne, dann kannst du einen KfW-Kredit aufnehmen irgendwie. Zumindest. Aber ja. wie gesagt, die ganzen Solo-Selbstständigen. Also die ganzen Hochzeits-DJs und Club-DJs und Pipapo. Denen wurde ja gar nicht geholfen. Also die haben ja auch keine, ja. die haben einmal nur diese staatliche Hilfe am Anfang bekommen. Das ist aber auch wirklich nur ein Schnapsglas in der Badewanne. Ja. Da konntest du, also das Geld ist ja jetzt schon wieder quasi weg. Das hast du im März bekommen. Jetzt haben wir Mitte Juni. Ne? Also Ende Juni musst du das dritte Mal Miete bezahlen und dann ist auch nicht mehr viel übrig. Ne?
Ja.
Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass dann eine Lobby fehlt, ne?
Absolut. Also, das Problem, Solo-Selbstständig sagt es ja schon, da steckt ja nicht irgendwie ein großer Konzern hinter, da steckt keine...
Ja, auf der anderen Seite...
Betriebsrat so, gibt es nicht, sowas alles.
Ja genau, so Lufthansa, ne? Also die kriegen dann, ja. Also das ganze Unternehmen ist irgendwie 2,8 Milliarden Euro wert an der Börse, kriegen aber einen 9 Milliarden Kredit, ja, ausgezahlt. Also das ist schon beeindruckend, sagen wir es mal so, wie sie das hingekriegt haben. Und also ist, stell dir vor, du machst als Solo-selbstständiger Hochzeits-DJ, machst du vielleicht 50.000 Euro Umsatz im Jahr, ja, und dann, ja. Also 9 Milliarden, und so, also das, mindestens das Dreifache, kriegst aber einen 150.000 Euro Kredit dann zur Überbrückung. Ja? Also das wäre da auch Wahnsinn, oder?
Ja, ja, aber das,
ja,
das
ist halt, ja, fehlt die Lobby, ne? Es gibt so ein,
genau, also
es gibt so ein paar
immer so ein bisschen komisch bei diesen ganzen Selbst Solo Selbstständigen, ne? Man, es ist immer gefährlich, die einfach also ein ganzes Wirtschaftssystem irgendwie darauf aufzubauen, dass man sagt so, ja, komm, die meisten die boxen sich irgendwie durch, weil die haben keine Netze, ne? Ja. Das ist alles
ja, du sehr fällst halt dann durch im schlimmsten, ja. Also fällst dann durch und musst dann Hartz IV, ne? Also ja. Arbeitslosenhilfe und dann Hartz IV oder so, ne?
Ja, also das ist halt, also auf der einen Seite, klar, man feiert, also ich feiere krass, wie man eine Pandemie im Jahr 2020 beherrscht. Das ist, ja, finde ich, beeindruckend, ja, wie wir das hinkriegen, dass uns so eine Pandemie einfach nicht mehr juckt. Wirtschaftlich ist es hardcore. Wir haben Stöcke in die Speichen der Wirtschaft, des Wirtschaftsrats quasi geschmissen. Es ist alles komplett ins Stocken geraten.
Aber wie krass ist das denn? Das habe ich mir auch ein paar Mal überlegt jetzt. Also wir haben jetzt runtergefahren Mitte März, ne, Lockdown. Jetzt haben wir Mitte Juni, also noch nicht mal 3 Monate sind vergangen.
Ja.
Und das reicht aus, um so Firmen wie die Lufthansa komplett handlungsunfähig zu machen, ja? Also, oder auch andere, also ganz viele Bereiche, ja, sind ja so, ne? Also das, ja, reicht, so eine kurze Pause hat schon ausgereicht, um die ganzen Unternehmen kurz vor die Insolvenz zu bringen. Oder in die Insolvenz gibt es ja natürlich auch viele pleite gegangen und so, ne?
Ja, ich habe dazu auch einen Bericht gesehen, warum das so ist, ne? Also ich habe mir dieselbe Frage gestellt, wie kann das denn sein, dass große Firmen gerade mal maximal muss man sagen, eigentlich 3 Monate liquide sind. Danach,
ja, und
sind
dann ist Ende. Ja, dann ist das Ende. Das ist Wahnsinn, oder?
Ja, ja, aber pass auf, dann haben die mal solche Firmen, die betroffen waren, haben die dann mal interviewt und dann sagen die, das Problem ist aber völlig unser Wirtschaftssystem, weil wenn du anders wirtschaftest, ja, dann bist du nicht konkurrenzfähig. Du musst sozusagen immer sehen, dass dein Geld im Umlauf ist, die, ja, ganze Zeit. Du musst, Lagerbestände sind tot, ja. Du musst immer gucken, dass die Lieferung deiner Sachen, die du brauchst, also der Rohmaterialien zum Beispiel, muss just in time sein. Das muss vom LKW, also vom Schiff auf den LKW in sozusagen deine Produktion rein und dann am Ende kommt das Produkt raus und das muss so, das, du darfst nirgendwo, darfst du jetzt quasi
was Geld
anhäufen.
Ja, du darfst kein Geld anhäufen. Das bringt ja auch, macht ja auch kaum Sinn, als Unternehmen Geld anzuhäufen. Ne? Also was, ja, bringt dir Geld als Unternehmen auf dem Konto zu haben, das im schlimmsten Fall noch entwertet wird, weil die Inflation, ja, einfach höher ist. Und was, das ist eine Zahl auf dem Konto nachher, die bringt
du
dir gar nichts.
Du alles,
ne,
immer reinvest, immer weiter wieder rein investieren. Und das Problem, dann führt natürlich zu dem Problem, dass du einfach nicht liquide bist. Also, ja, relativ schnell bist du nicht mehr liquide. Du, sobald hinten nichts nachkommt, ist, ja, vorne einfach aus. Ja.
Genau, also du hast so Minimalreserven irgendwie, ja, und die sind dann super schnell aufverbraucht.
Aber aus der Nummer wirst du nicht rauskommen. Also,
nee, kommst du nicht. Das ist unser System, wie es aufgebaut ist.
So ist, ne, es halt, weil wenn du jetzt sagst, ja, Firmen, ihr müsst jetzt mal mehr so Rücklagen bilden und müsstet so wirtschaften, dass ihr ein Jahr mit heutigem Stopp ein Jahr überlebt. So, ja, dann wird die Firma sagen, dann sind wir nicht konkurrenzfähig. Dann wird der Markt sozusagen die Produkte aus dem Ausland importieren, weil andere das eben nicht machen und dann, ja, billiger sein können.
Ja, du kannst das ja auch nicht gegenüber deinen Aktionären, wenn du eine Aktiengesellschaft bist, kannst du ja auch nicht gegenüber deinen Aktionären verantworten. Die sagen auch, Leute, ihr habt da 5 Milliarden rumliegen, investiert die mal, macht da mal, ja, 7 Milliarden raus, bitte schön, und nicht einfach nur, ja, da rumliegen lassen. Weil du bist ja verpflichtet, Gewinn zu machen, ne? Das ist ja so eine, ja, für Aktiengesellschaften und so. Also es ist dann, unser System funktioniert so leider nicht. Und deswegen, ja, ist echt krass.
Bevor jetzt der Erste wieder schreit, keine Ahnung, mir unterstellt hier, du scheiß Kommunist, du willst jetzt wieder alles verstaatlichen und Planwirtschaft machen. Nee, auch nicht. Ich sehe da genau das, also man muss ja auch sagen, Die höchste Produktivität hast du ja wirklich durch dieses System. Also durch dieses immer wieder das Geld in die Maschine reinschmeißen und sozusagen das alles antreiben. Dadurch hast du die höchste Produktivität, ganz klar. Also alles, was wir jetzt so haben, dieser ganze Luxus, der Wohlstand und so weiter, der kommt schon natürlich dadurch zustande, weil wir dieses Spiel sozusagen auf die Spitze treiben, ne?
Ja.
Es ist halt nur fragil.
Ja, das auf jeden
gehört
Fall.
Halt auch dazu.
Ja, es gibt so ein paar Regeln, aber also ich glaube, Unternehmen bilden Rücklagen für Rechtsstreit.
Mhm. Also für VW lohnt sich das.
Ja, also die bilden dann so Rücklagen, ne, für juristische Sinne und so. Also, oh, wir könnten eventuell verklagt werden, da besteht ein Risiko von 5% und dann bilden wir mal entsprechend Rücklagen. Sowas müsste man eigentlich in Zukunft machen für Pandemien.
Pandemierücklagen.
Pandemierücklagen, ja, tatsächlich.
Ja.
Oder sich zumindest
aber dann
versichern.
Aber dann muss man ja sagen, das ist ja das, wo sich viele immer beschweren, das funktioniert nicht als Alleingang. Ne? Also wenn Deutschland jetzt sagt, wir machen das, das bringt halt gar nichts. Du musst es eigentlich schon wieder auf EU-Ebene machen.
Ja.
Und mindestens eigentlich auf EU-Ebene. Und dann musst du eigentlich immer noch weitergehen. Dann musst du eigentlich sagen, ja, warte mal, die anderen Länder müssen das aber auch unterschreiben und auch eingehen. Weil sonst bist du der Blöd, der nämlich schlechter wirtschaftet, weil er diese Rücklagen bilden muss. Und dann bist du nicht mehr konkurrenzfähig. So hart ist es.
Ja.
Aber hier, das ist alles so Laienmeinung von mir, was ich
mir
so angelesen
habe.
Ich bin kein Volkswirt oder wie heißt das?
Ja. Bis wird, Silan. Wer nichts wird, der wird.
Ja. Laber-Heini bin ich.
Jetzt haben wir schon ziemlich lange über das Thema gesprochen. Ja. Hast du auch was mitgebracht?
Ja, ich wollte mal mit dir fragen, wie sieht's mit deinem Rassismus aus?
Hast du Rassismus? Ja, habe ich zufällig auch hier. Ich habe mir als nächsten Punkt Rassismus, Polizeigewalt aufgeschrieben.
Okay, also erstmal.
Also mal pass auf, mein Rassismus ist unter Kontrolle, Sina.
Ist unter Kontrolle. Deinen Rassismus hast du stabil im Würgegriff.
Ja.
Also ich finde, vielleicht haben sich manche irgendwie gefragt. Ich muss den Satz korrigieren, hat es wahrscheinlich niemand gefragt, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht wirklich dazu geäußert bei Instagram oder irgendwas zu dieser Black Lives Matters und so weiter. Das soll nicht heißen, dass ich das alles nicht verstehe. Ich kann nur, also es ich habe ein Stück weit jetzt Schwierigkeiten. Ich kenne das Problem nicht so richtig hier. Ne? Ich kann das nur so ein bisschen alles aus der Ferne betrachten. Also ich weiß ja nicht, wie soll ich das erklären? Also ich persönlich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, irgendwie Rassismus hier in meiner direkten Umgebung mitzubekommen.
Ist bei mir genauso. Also ich habe das auch nie direkt miterlebt hier bei mir oder in meiner Jugend oder in meiner Kindheit. Wir hatten bei uns ein paar so Migrantenkinder, ne? Also Russlanddeutsche, viele aber auch türkische Wurzeln und so. Aber die waren alle bei uns immer sehr gut integriert. Also ich hatte Kontakt mit denen im Fußballverein damals und so.
Ja.
Und die haben als Kinder hast du keinen Unterschied gemacht, ne? Also das
genau.
war der Hassan und das war der Dimitri und so, ne?
Ja.
Aber mit denen hast du genauso Fußball gespielt wie mit allen anderen auch. Also in meiner Kindheit habe ich das so nicht miterlebt. Aber ich glaube, darauf willst du ja auch hinaus. Der Rassismus, der jetzt gerade mal wieder so hochploppt, das ist ein so, da fragt man sich, wie sehr brodelt das eigentlich unter der Decke, ne? Also wenn so gerade in den USA natürlich ein großes Thema, da fragt man sich schon, ey, wie weit sind wir eigentlich als Gesellschaft, ne? Wo stehen wir überhaupt?
Ja, und das fällt mir so ein bisschen gerade schwer. Also deswegen konnte ich mich jetzt noch nicht so vehement dazu äußern, weil ich denke immer so, ja, auf jeden Fall. Also Thema wichtig und wir müssen irgendwie anfangen, noch mehr dieses Verständnis dafür aufzubringen, zu sagen, Leute, es gibt keine Rassen, ja, alle Menschen sind gleich, alle Menschen unterscheiden sich, wenn überhaupt, nur in ihrem Phänotyp, also so ein bisschen die Hautfarbe und vielleicht Schädelform und so minimal, aber im Grunde, so unter der Haut sind wir alle gleich, ja, und das, klar, das muss man das ist aber ein boah, es ist halt ein unendlich schweres Game, was wir da anfangen zu spielen. Aber es muss gespielt werden, klar. Wir müssen das jetzt irgendwie mal ein Stück weiter nach vorne bringen. Aber ich konnte mich bisher noch nicht so richtig jetzt so, das ist mein Statement. Keine Ahnung. Also ich halte mich für nicht rassistisch und hoffe immer, dass ich das, dass ich das wirklich auch lebe, was ich so sage. Ne?
Ja.
Ja. Also ich habe mich dann auch mal so selber hinterfragt. Keine Ahnung. Passiert, gibt es Situationen, wo man sich selber dann nochmal irgendwie auch, weiß ich nicht, wo man sich selber zwingen muss, doch nochmal irgendwie das Vorurteil nicht zu denken, was dann vielleicht so im Impuls doch da ist. Also weißt du, was ich meine? Dass man manchmal dann doch irgendwie denkt, ah, der sieht jetzt, weiß ich nicht, dunkler aus und schon denkst du vielleicht, ja, okay, der ist krimineller als wer anders. Keine Ahnung, ist das schon Rassismus? Ich weiß
ja nicht. Keine Ahnung. Also Rassismus ist ein super breites, gefächertes, das kann in allen möglichen Bereichen sich irgendwie äußern. Ne? Also über diesen Zustand, Hautfarbe oder so, also da kann ich gar nicht, das kriege ich nicht auf die Kette, den Menschen nur deswegen zu unterscheiden. Weißt du? Also nur weil der eine andere Pigmentierung der Haut hat, was einfach nur so eine biologische Sache ist.
Ja.
Kriege ich das nicht, also deswegen, das ist für mich kein Grund, rassistisch zu sein oder so, ne? Also, oder sagen wir es mal so, kein Grund dafür, den Menschen anders zu behandeln, warum auch, ja, ich behandle ja auch nicht Leute, das ist ja so sinnlos wie blonden Menschen anders zu behandeln wie einen dunkelhaarigen, also das macht für mich keinen Sinn, das kriege ich nicht auf die Kette.
Machen die meisten Männer bei Frauen trotzdem.
Naja.
Blond also, ist die bevorzugte Haarfarbe, ich habe gehört, weil es die seltenste ist.
Deswegen. Das kann sein. Ich finde
es lustig.
Nur,
warte mal ganz kurz, ist lustig, ne? Weil da ist die Minderheit auf einmal begehrt.
Ja.
Ist interessant.
Ist interessant. Ich finde nur, schlimm wird es, wenn so staatliche Organe anfangen, rassistisch zu werden, ne? Also wenn politische Parteien rassistisch sind, ja,
ja.
Finde ich ganz schlimm. Aber auch wenn die Polizei rassistisch ist, ne, das ist auch also richtig schlimm ist das, finde ich, weil ja, das also zerstört unser demokratisches Gefüge hier, ne, mit also die Gewaltenteilung halt, ne.
Ja, das zersetzt natürlich also ganz übel. Auch also deswegen gerade bei politischen, also bei Parteien finde ich es ganz krass, weil die zerstören letztlich ganz ganz viel Arbeit, die man vielleicht über die Jahrzehnte gemacht hat, indem man einfach wieder so ein scheiß Thema aufbringt. Also, dass wir überhaupt anzufangen, Menschen auf diese Art und Weise zu differenzieren und nicht einfach nur zu sagen, alles sind Menschen, manche sind halt irgendwie, ja, manche machen mal Scheiße und manche sind nett. So irgendwie in so Kategorien kannst du die Menschen ja einteilen. Manche findest du nett, manche findest du doof, so. Aber das irgendwie auf Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Religion runterzubrechen, ist halt einfach Kacke. Das muss komplett aufhören eigentlich. Und wenn es dann wieder Parteien gibt, die damit eigentlich gefühlt wieder anfangen, ist das ja so, wo du dir einfach nur einen Kopf hast und denkst so, ernsthaft jetzt? Das ja hatten wir doch schon. Das ist doch eigentlich durch, das Thema.
Ja, ist es auch. Also deswegen, ich weiß auch gerade nicht in diesem Moment, was ich da noch Sinnvolles zu beitragen kann. Weil eigentlich gibt es da nichts Neues. Ja, also
nee.
Man braucht da gar nicht drüber diskutieren. Rassismus ist einfach das allerletzte, was es gibt. Also Menschen wegen irgendwie Aussehen oder so anders zu behandeln oder herabwürdigend zu behandeln oder noch schlimmer mit Gewalt zu drohen oder sogar auszuüben. Also all das ist total, das braucht man gar nicht diskutieren. Das ist komplett scheiße.
Ja, jetzt können wir natürlich mal überlegen, bei der Polizei ist es ja so, warum gibt es zum Beispiel, also jetzt so der klassische rassistische Vorfall bei der Polizei wäre ja jetzt, dass die Polizei einen nicht, weiß ich nicht, deutsch aussehenden Mitbürger sehr viel härter angeht als den deutschen Mitbürger. Also, ne, so, der sieht ein bisschen südländisch aus und dann kriegt der mal richtig ordentlich die Staatsgewalt zu spüren. Und in einem viel höheren Maß, als es vergleichbar ein deutscher Staatsbürger, der auch so aussieht wie ein deutscher Staatsbürger, der, also so ein Bio-Deutscher oder wie da, ist das auch schon rassistisch? Ich glaube schon.
Also du kannst auch andersrum rassistisch
ja,
sein.
Ja, eben, deswegen ist mir direkt aufgefallen. Du weißt, was ich meine. Also da wäre es ja dann jetzt ein Problem. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso passiert das überhaupt? Also natürlich sind Vorurteile auch irgendwo, jetzt ganz dünnes Eis, aber es ist so, die kommen häufig natürlich nicht aus dem Nichts, ne?
Ja.
Also ein Polizist, der vielleicht so 10 Jahre im Dienst ist.
Der hat seine Erfahrung gemacht.
Der hat seine Erfahrung gemacht und ja. Irgendwann.
Also der weiß zum Beispiel, am Bahnhof sind die Drogendealer, sind meistens die Farbigen, die aus Nigeria illegal hier sind. Oder
genau,
so.
Genau. Ja. So, der kann nicht anders. Das wäre gegen, dann müsste er ein Roboter sein, dem man das nicht einprogrammiert. Er kann nicht anders, als diese Hautfarbe zu erkennen und sie, auch wenn es nur unterbewusst passiert, in eine Kategorie einteilt. Das ist so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man das Problem lösen soll. Also du kannst dann immer nur hingehen und schulen und sagen, okay Leute, wir wissen, ihr kontrolliert dann dort und da ist einer und der ist farbig und euer Gehirn sagt euch, okay, Moment, hier bin ich mal vorsichtig oder weiß ich nicht, ach, das ist doch schon wieder, aber dann, du musst ja die ganze Zeit aktiv dagegen wirken, was dein Gehirn aus biologischer Sicht aber macht.
Ja. Also die Medien haben ja teilweise, also haben es zumindest jetzt mal stärker umgesetzt, als es früher der Fall war. Und zwar, wenn so Straftaten begangen werden, war ganz oft gleich der erste Satz in so einem Artikel, der türkischstämmige oder der südländische Straftäter, also es wurde gleich gesagt, woher der kam, ne?
Und ja, das natürlich mit der Straftat eigentlich nichts
zu tun. Das hat mit der Straftat nichts zu tun, aus welchem Land der kommt. Also das hat mit dem Ereignis eigentlich nichts zu tun. Ja. Und hat eigentlich ja auch eine wertende, das soll wertend sein, ne? Und das passt ja gar nicht rein in diese Nachricht eigentlich, ne?
Nee, das ist einfach, also das führt genau dazu, was eben auch der Polizist nach 10 Jahren Erfahrung hat, wenn wir in den Medien immer hören, der türkischstämmige, der nordafrikanische und so weiter hat wieder das gemacht in unserem Gehirn, ob du willst oder nicht, speichert sich ab, der Türke klaut, der Nordafrikaner, der grapscht Frauen an, so, Punkt, das ist dann so, das hast du dann für dich irgendwann so erkannt.
Ja.
Aber
das ist besser geworden. Also das machen die Medien nicht mehr ganz, also die seriösen Medien nicht mehr ganz so stark. Ich glaube sogar, selbst so die Bild-Zeitung hat da mal mit aufgehört. Irgendwie haben sie haben die auch mal gesagt, nee, warte, das ist doch nicht so cool, wenn wir so machen. Aber es gibt auch immer so, vom Presserat gibt es, glaube ich, immer so eine Ethik-Vorgabe, ne? Wie man, die rügen ja auch immer dann die Presse. Ich glaube, da steht das auch drin,
ja. Ja, also ich weiß auch nicht, also wie gesagt, ne, ich kann, es ist immer einfach zu sagen, so, ja, ein Polizist, der darf nicht so sein, das darf der nicht und so, aber man muss auch mal realistisch sein, also.
Klar, das sind auch Menschen, ne?
Das sind Menschen und ich kenne auch tatsächlich Polizisten und was du hörst, ist nun mal halt auch genau das, dass du sagst, so, ja, ich kann dann da wieder kontrollieren gehen und ja, in 9 von 10 Fällen liege ich ja mit meiner Vermutung richtig, indem ich den so und so aussehenden Typen erstmal kontrolliere. Und in 9 von 10 Fällen hat der auch Drogen dabei oder hat Scheiße gebaut.
Ja.
Das bestätigt sich ja dann leider, ne? Und trotzdem darf das eben nicht dazu führen, dass dann der Umkehrschluss gemacht wird. Alle, die so aussehen, sind so.
Ja.
Das ist ja der große, aber ich weiß nicht, wie man das, keine Ahnung, da müssen irgendwelche Experten sich mal Gedanken machen.
Ja, das ist echt ein Fass, was, wenn man das aufmacht, das ist eine Wissenschaft für sich, ne?
Das heißt ja auch immer dieses Racial Profiling, ne? Ja. Dass du so, du weißt nicht, machst eine Kontrolle im Zug und du weißt ganz genau, also mit welcher Hautfarbe oder welchem Phänotyp werden eher kontrolliert, wird mal genauer hingeschaut, ne?
Ja.
Ja, ist ja scheiße. Wenn du jetzt ein ein deutscher Staatsbürger bist, der sich an alles hält und ein ganz netter Kerl bist, aber hast irgendwie eine andere Hautfarbe, dann hast du halt, dann bist du ja benachteiligt. Das ist ja so.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Tja. Wirst du diskriminiert? Das ist in Deutschland verboten per Gesetz, aber der Alltag sieht da leider noch teilweise anders aus.
Und ich weiß auch nicht, also wie man das löst, keine Ahnung. Polizisten kriegen irgendwann so Helme auf und sehen dann nur so Augmented Reality, also die sehen dann Menschen, aber die sehen, da wird so die Hautfarbe, wird so vom Computer generiert, wird so weggemacht.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Also wir brauchen einfach noch viele Jahrzehnte, um diesen Rassismus, den wir ja auch Jahrhunderte praktiziert haben, wieder rausbekommen. Ne? Also ganz klassisch, in Amerika ist es ja so, die Farbigen wurden aus Afrika importiert, also in Anführungszeichen importiert, um als Sklaven da zu arbeiten.
Genau,
ne?
Als Sklaven rein importiert.
Und das haben, die haben viele Jahre als Sklaven gearbeitet, viele Jahrzehnte. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, jetzt gibt es keine Sklaverei mehr, aber das ist ja noch, also das verschwindet jetzt so langsam aus den Köpfen. Ne? Und hin und wieder sieht man, dass es noch komplett da ist. Aber das wird ja allgemein, muss man ja sagen, wird es ja besser. Ne? Also der Rassismus in den 60er Jahren war mit Sicherheit größer in den USA als jetzt zurzeit. Ne?
Ja, jetzt hat man gemerkt, mit dem George Floyd oder wie er hieß, da ist nochmal so aufgeploppt, so krass. Also da
das ploppt ja alle paar Jahre mal auf. Ne?
Also genau, und jetzt merkt man wieder so, ey, wir sind immer noch nicht so weit, wie wir gerne eigentlich wären. Ja, aber und deswegen macht das jetzt halt so eine fette, große Welle, was ich auch gut finde.
Aber man muss sagen, also solche Ereignisse, die tragen, glaube ich, auch dazu bei, dass sich die ganze Sache weiterentwickelt. Also vor George Floyd ist das anders als nach George Floyd.
Ja.
In England haben sie gestern so eine Statue abgerissen, also das Volk. Ne?
Hab ich gesehen, ja.
Und das war eine Statue von so einem Typen, der Sklaverei gemacht hat damals, im 18. Jahrhundert. Und die Statue haben sie abgebrochen und in den Fluss geschmissen.
Ja.
So, das ist doch total geil. Also das ist doch Weiterentwicklung, oder nicht? Also jetzt endlich mal, also das ist weg jetzt, das Ding. Das kannst du später in die Geschichtsbücher reinschreiben. Im Jahr 2020 haben sie das Ding abgerissen. Weil die Leute hatten satt, so einen Rassisten da als Statue zu haben.
Ja.
Kennst du die Geschichte von dem Typen? Also der hat 1800 so und so, musste er seine Sklaverei-Gewerbe aufgeben und hat dafür aber eine so hohe Entschädigungszahlung bekommen, die lief bis zum Jahr 2018.
Ja, der Arme musste auch seine ganzen wohlverdienten Sklaven aufgeben. Hör mal, du hast auch gar kein Mitleid.
Das heißt, also die britische Regierung hat irgendwie der Familie noch bis ins Jahr 2018 Entschädigung gezahlt, weil die mit der Sklaverei aufhören mussten.
Ja, wie gemein.
Krass, ne?
Keine Ahnung. Ja, aber das ist halt immer dieses, wir brauchen tatsächlich so krasse Events und so eine weltweit umspannende Solidarität und so krassen Fokus, damit dann auch was passiert. Weil sonst, man kennt das ja, ne? Dann sind dann, also ich kann dir sagen, du wirst über all die Jahre wirst du immer irgendwelche Organisationen und Menschenrechtler haben, die den ganzen Tag da rumstehen und schreien, hallo, hallo, wir haben immer noch ein Rassismusproblem, hallo, und keiner hört drauf. Und es braucht dann leider immer den Knall. Meistens braucht es irgendwie dann doch irgendwie einen Toten oder mehrere Tote, leider.
Ja.
Damit so Leute sagen, ey, warte mal, okay, krass, da haben einfach Polizisten einen hingerichtet letztlich und vermutlich einfach nur, weil die Hautfarbe nicht gepasst hat. Also, ja.
Ja, also du brauchst solche Ereignisse. Hier, in den 90ern Rostock-Lichtenhagen, ne, als sie da so ein Ausländerheim angezündet haben und dann die Leute mit Hitlergruß davor standen und gegrölt haben und drin sind die Leute verbrannt. So, ne? Also so ein ganz schlimmes Ereignis, aber das hat auch dazu beigetragen, dass sich das Mindset in Deutschland geändert hat. Also wie abscheulich solche Taten waren, also das sensibilisiert natürlich auch. Ne? Und solche Ereignisse tragen tatsächlich, glaube ich, dazu bei, dass die Lage sich langfristig verbessert.
Ja, jetzt haben wir ganz viel Fokus auf der Sache. Ich habe ja auch schon bei uns in der WhatsApp-Gruppe mal gefragt, also es wird jetzt aktuell viel Geld auf das Problem geschmissen. BTS hier, diese südkoreanische Band, hat direkt mal irgendwie $1 Million an Black Lives Matters, an die Organisation gespendet und auch alles ganz cool. Ich habe dann direkt dazu gesagt, man muss aber auch vorsichtig sein, dass man jetzt nicht denkt, das wäre ein Problem, wo man einfach Geld draufschmeißen muss. Weil mit Geld draufschmeißen wird sich das nicht lösen. Ne? Also das ist sowas. Rassismus, also jedes Kind, das auf die Welt kommt, kommt erstmal ohne Rassismus auf die Welt.
Ja.
So, das macht keinen Unterschied. Also steckt da so mal ein paar 3-4-jährige Kinder zusammen, jeglicher Couleur. Die spielen alle miteinander. Da wird keiner sagen,
na klar,
mit dem
spiele
ich nicht. Ja, genau. Da sagt nicht einer so, es ist ein Reisfresser, der andere ist ein Neger, mit dem spiele ich nicht. Nee, das ist denen kackegal. Das merken die nicht mehr, sehen die nicht mehr. Und da muss man natürlich jetzt irgendwie ran. Also schon an die frühkindliche Erziehung, dass man immer weiter mit auch Diversität arbeitet. Also deswegen finde ich es mal ganz schlimm, Wenn irgendwelche Parteien oder Menschen sich aufregen, warum jetzt in jedem Buch irgendwie ein Schwarzer, ein Chinese und so auftauchen muss. Und ich denke mir, nein, genau das muss passieren.
Ja.
Du musst daran gewöhnt werden, ja, dein Auge und dein Gehirn muss daran gewöhnt werden, dass es all diese verschiedenen Typen von Menschen überall immer gibt, damit du lernst, es gibt keinen Unterschied.
Ja.
Ja, und das fängt das schon an. Deswegen auch nochmal hier diese Diskussion, also heißt ja dann immer, soll man aus Kinderbüchern irgendwelche bestimmten so Neger und sowas streichen? Also ich bin grundsätzlich, denke mir, ja, man sollte sowas streichen. Wenn es nicht wichtig ist für die Geschichte, dass er schwarz ist.
Ja, also, hab ich letztens erlebt. Wir haben Jim Knopf und die Wilde 13 vorgelesen und in der Ursprungsversion war immer der Neger.
Ja.
Der ist ja farbig, der Jim Knopf.
Ja.
Und das hat man in den aktuellen Auflagen hat man das geändert.
Was steht da jetzt?
Das weiß ich gerade gar nicht. Okay. Und ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen.
Ja.
Aber das weiß ich noch. Also Neger haben sie gekillt aus dem.
Also es geht ja auch gar nicht wirklich darum jetzt. Also dieses, ob da jetzt Neger steht, das ist mir auch eigentlich egal. Sondern es geht wirklich darum, ist es relevant, dass es ein Negerkind war, ja, also ist das wichtig, weil das kann ja sein, ja, also wenn du eine Geschichte über die Sklaverei machst, dann du musst das Wort natürlich nicht benutzen, aber dann ist es wichtig zum Beispiel zu erwähnen, dass es vielleicht ein schwarzes Kind war, so, aber wenn das nicht relevant ist, dann würde ich auch sagen, diese Kategorisierung einfach nicht machen, so, dass wir schon gar nicht im Kopf dann anfangen zu unterscheiden.
Ja.
Das ist, ja. Aber das ist eine Arbeit, die das geht über Generationen, ne? Also du kriegst das ja, das merkst du ja dann irgendwie, du hast ja dann auch in Deutschland oder so, jetzt, wir haben irgendwann, hat Deutschland sich so voll drauf geeinigt, wir müssen eigentlich alle Juden töten, dann ist der Zweite Weltkrieg vorbei, aber diese Denke, dass die Juden irgendwie an einem schuld sind, das ist ja mit dem Beenden des Krieges ist das ja nicht weg. Also das ist ja nicht mit einem Tag so, ach, wir haben den Krieg verloren, ja gut, dann sind die Juden jetzt nicht mehr schuld.
Nee. Wird weitergetragen. Ne? Also
Antisemitismus bleibt dann erstmal noch bestehen. Nur weil der Krieg vorbei ist, heißt das halt gar nichts. Und das ist so, du musst das über Generationen von Generationen musst du immer wieder klar machen, ja. Leute.
Bildung und Aufklärung. Und deswegen, also ich kann auch nicht Leute verstehen, also es gibt ja so Schüler oder auch Erwachsene, die sagen, oh, ich musste so oft in der Schule das Dritte Reich besprechen und was da alle passiert ist und Adolf Hitler und sowas. Aber nein, das ist voll wichtig, dass man das macht. Das kann man besser dreimal zu viel machen als einmal zu wenig.
Ja.
Das ist einfach, also Bildung und Aufklärung hilft einfach ungemein, da der Vernunft Rechnung zu tragen. Das ist schon alles gar nicht so schlecht, wie das gemacht wird und so. Man hat sich da schon mal was gedacht, ne? Dass man das in der Schule bespricht und so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Jo. Sina, richtig krasses Thema. Also kann man mehrere Folgen Podcasts drüber machen und eigentlich muss man da auch ein bisschen tiefer gehen in die ganze Thematik.
Mhm.
Ich habe jetzt mal noch ein seichtes Thema.
Sehr gut.
Ja. Und zwar Star Wars.
Star Wars? Ja. Ah ja, du hast gesagt, du hast von 1 angefangen.
Ja,
wie weit bist du denn?
Ja, wir haben alle 9 geguckt.
Boah!
Und es gibt ja noch so ein paar Side-Filme, ne? Also Han Solo, ja, glaube ich, und
genau.
Rogue One,
ja.
Die haben wir noch nicht, aber Star Wars, also chronologisch, also in der nicht chronologisch, sondern in der
Erzählweise der Geschichte, ja.
In der, genau, im Universum der Star Wars, ja. Von Episode 1 angefangen bis Episode 9. Und ja, also man erlebt Höhen und Tiefen. Und vor allen Dingen viel Tiefen.
Okay, ich mach mal so ganz spontan. Welchen Film fandst du am besten? Einfach nur so aus dem Bauch heraus.
Episode 4, 5 und 7.
Also das heißt, in New Hope ist 4, ne? Der erste. Also der erste, der rausgekommen ist.
Der hieß Star Wars, warte mal, Subtitel.
Ja, kann sein, eine neue Hoffnung. New Hope, genau, ja. Genau. Das ist quasi der erste, der in die Kinos kam.
Genau,
Ende 70.
Ja, 77
oder so. Oder
77,
sowas. Ja, bin ich voll bei dir, finde das ein richtig runder Film.
Ja.
Dann hast du gesagt, 5, das ist Imperium schlägt zurück.
Ja, der ist auch sehr gutes Follow-up, haben sie da gemacht.
Dann Rückkehr der Jedi-Ritter hast du jetzt nicht genannt, sondern dann war 5, 4.
Der war auch gut.
Ja, dann 6, 7.
7, das war der 2000, das Reboot dann, ne? Also unter J.J. Abrams, der erste davon.
Ah, okay, ja.
Den fand ich auch sehr gut.
Also ist das der, wo die Geschichte eigentlich die gleiche ist, mit dem Wiedertodesstern?
Ja, die ist ähnlich. Also das Erwachen der Macht heißt der, glaube ich, ne?
Mhm.
Und der hat so tatsächlich eine ähnliche Story wie Episode 4.
Ja, ich habe da viele Parallelen irgendwie gesehen.
Es gibt ein Parallel, aber wenn man genau hinschaut, ist das schon was anderes. Also das macht schon alles Sinn, aber wie sie es weiter.
Ich fand es auch nicht schlimm, weil ich mir so dachte, ey, ist doch okay, dann mach halt die ungefähr die Entwicklung, die dramaturgische Entwicklung im Film ähnlich. Du hast ja auch dann so du hast eine weibliche Darstellerin, hast einen Typen, der Stormtrooper, der dann gut wird. Ne?
Genau, der überläuft, der doch irgendwie falsch programmiert war und so. Also die Geschichte von Star Wars, also ich habe mich auch ein bisschen dann, ich habe so eine Star Wars Doku dann angeguckt auf YouTube und ein paar Interviews gelesen mit George Lucas und so. Also dieses Star Wars Ding, das war als modernes Märchen ist das geschrieben worden. Ne? Ja, ja. Also und man darf das auch nicht, also man muss das als Märchen auch tatsächlich sehen, und nicht Bier ernst nehmen.
Ja, ist kein Science-Fiction-Zukunftsding, sondern es ist ein Märchen.
Also die bauen da so einen riesen Todesstern, also der halb so groß ist wie ein Planet, Also unglaublich viel. Und dann lassen die das irgendwie von einer Handvoll Jedi-Ritter kaputt machen. Dreimal. Ja. Also wenn du so einen Todesstern bauen kannst, dann kannst du einfach mit der Fliegenklatsche auf diese Jedi-Ritter draufhauen, dann sind die weg eigentlich. Ne? Also von der Logik her. Also da brauchst du gar nicht ankommen, erst anfangen. Das ist halt Märchen, ne? Das ist total unrealistisch. Okay. Dann gibt es natürlich die Frage, wie erzählt man dann so ein Märchen, ne? Und also die alten Filme aus den 70ern, 80ern, die sind echt alle gut. Die haben auch völlig zu Recht diesen großen Hype und Kult ausgelöst. Ja, dann kam irgendwie George Lucas auf die Idee, irgendwie Ende der 90er, machen wir mal Episode 1. So, ne? Und da ist ein richtiger Griff ins Klo. Also der Film
das
ist
war,
echt...
Das war eine, okay, welchen fandst du am allerschlimmsten?
Episode 1 ist mit Abstand der schlechteste Film. Der ist richtig schlecht.
Ja, ich fand 2 auch noch richtig schlecht.
Recht 2 ist der zweitschlechteste, also der ist auch schlecht. also totale Grütze. Vor allem so aus so einem Liebesfilm wird das dann stellenweise.
Ja.
Alter, ey. Das will doch keiner sehen. Und Episode 3 fand ich dann ganz nice, weil weil da siehst du dann, wie Darth Vader entsteht. Ja. Das fand
Anakin
ich
zu Darth Vader wird, ja.
Genau. Also diese ganze Entwicklung, wie er vom Guten zum Bösen wird, das passiert dann in Episode 3.
Ja, genau.
Und das kann man sich wohl mal angucken. Da war die Tricktechnik dann auch auf einmal so weit, dass ich nicht mehr im Strahl kotzen musste.
Wie Jar Jar Binks fandst du nicht super geil in die Szene rein animiert?
Also Star Wars, die alten aus den 70ern, ne? Das ist alles Plastik und
Puppen und so.
Puppen und Studio gebaut und so. Also zum Beispiel der Todesstern, da haben sie ein großes Modell aufgebaut und dann mit der Kamera so rübergeflogen und so Miniatur und so war das. Das siehst du natürlich auch im Film, aber irgendwie ist das stimmig. Das funktioniert. Das
ist halt das Ding, ne?
Vor allem ist das beeindruckend. Die haben damals Pionierarbeit geleistet. Also die haben Effekte gemacht, die es vorher nie gab. Und deswegen war das was Neues. Ja. Und wenn du das auch immer im Hinterkopf behältst, geil. Also haben sie echt mit Minimalbudget, ne? Also der erste Film, Star Wars, wurde von mehreren Studios abgelehnt, weil die gesagt haben, was ein Quatsch, machen wir nicht. Und dann hat ihnen ein Studio, hat dann gesagt, okay, machen wir. Und dann hatten die ein Budget von 12 Millionen Dollar oder so. Also voll, ist noch fast B-Movie gewesen, ne?
Ja.
Und was sie da rausgeholt haben, Wahnsinn.
Ja, das ist, die haben es neu gedacht.
Ja. Also da musst du dir, kann ich dir auch empfehlen, so also eine Doku auf YouTube, Star Wars Doku, keine Ahnung wie die ist, muss dann warten, die meistgesehene.
Ja, okay.
Super geil, wie sie das gemacht haben. Also die standen dann im Studio und dann war so ein bisschen Pappe da aufgebaut und dann die Hintergründe, weißt du, dann stehen die da auf so einer Plattform und dann geht das so, kennst du ja die Star Wars dann, geht so einen Kilometer weit runter. In so einem vom Imperium so ein Gebäude, ja, so ein der Todesstern, dann geht so weit runter immer. Verstehst du das? Weißt du? Also die stehen so auf so einer Brücke und dann geht so einen Kilometer runter und dann fallen die
auch
schon.
Ja.
Und die standen einfach vor so ein paar Pappdingern und das alles, was da so an Hintergrund ist, ist alles gemalt auf Glas. Also da hat so ein Künstler das dann gemalt auf Glas Und das haben die dann hinterher auf die Linsen dann so draufgepappt einfach, weißt du?
Geil.
Also so richtig noch mit Hand gezeichnet alles und so. Und das siehst du eigentlich gar nicht im Film, aber wenn du das weißt, so, ah, geil, so jetzt, ne?
Ja, das ist echt interessant, ne? Das ist so, ich habe das ja schon öfter mal erwähnt. Manchmal ist so plastisch etwas machen, also so mit Puppen arbeiten, mit Kulisse und so. Man denkt immer, ja, wie albern, aber das ist halt realistischer als schlecht computeranimiert.
Ja,
also
das war das Problem.
Schlecht computeranimiert ist wirklich das allerletzte.
Ja, also, das ist das Problem noch gewesen bei dem Star Wars 1 und 2. Das ist in den 90ern gemacht worden und da waren die noch nicht so geil von der Computertechnik her. Also ich glaube, zur damaligen Zeit war das super, State of the Art, aber das ist schlecht gealtert. Du siehst, also dieses Jar Jar Binks und so, du siehst
mehr so Bugs Bunny in Space Jam ist das
ja,
Niveau.
Ja, das so ist so. Also du siehst, das fühlt sich nicht echt an. Ne? Und später haben sie es hingekriegt, ne? In den hier in diesen neuen Film ab 2015, da sieht das alles gut aus eigentlich. Aber damals, also das siehst du auch daran, die haben da den Boba Fett. Also es gibt Boba Fett, kennst du, ne? Dieses ganz fette Monster, ne?
Ja, ja.
Es gibt Originalaufnahmen, da war das ein Schauspieler.
Ja, ich weiß. Die Szene kenne ich, ja.
Genau, und dann...
Also, das haben die aber nicht mit reingenommen dann.
Nee, und dann haben sie schon damals eine Puppe dahin gebaut, diese fette. Und dann hat in George Lucas...
Du meinst
Lucas,
aber nicht Boba Fett. Boba Fett ist der Kopf.
Ach, nee, Jabba the Hutt.
Jabba the Hutt.
Jabba the Hutt. Ja. Und dann hat man, in den 90ern hat man dann hier so ein...
So ein
Update gemacht. Ja, man hat ein Update gemacht, auch die DVDs, weißt du? Das ist dann nochmal in die Kiste gekommen. Und dann hat man den an die Computer animiert und das war so schlecht, dann hat man den nachher nochmal drüber animiert, ein paar Jahre später, weil das so schlecht war. Also die sind da immer am Rumdoktoren, weil hat sich die Technik ein bisschen verbessert, okay, machen wir die Effekte nochmal neu in den Film.
Also da George Lucas, muss man eigentlich sagen, so Ende der 90er hat er echt Scheiße gebaut. Also
ja,
da hat er die Episode 1, 2 gemacht, die waren echt Kotze. Dann hat er auch ständig an den alten rumgedoktert und hat auch immer so, meinte irgendwie noch, in jeder Szene musste noch mal so ein kleines, so ein kleiner Dinosaurier rein.
Im Hintergrund, und der ist dann scheiße animiert gewesen und so. Warum?
Scheiße animiert und das hat die Szene überhaupt nicht bereichert, dass da immer so abgelenkt wurde.
Ja, du hast voll den Stilbruch so, auch, weil da läuft ein computeranimierter Dinosaurier rum, der schlecht animiert ist, also Ende der 90er. Ja. Und im Vordergrund sind aber Puppen aus den 70ern. Also das passt überhaupt nicht zusammen.
Das ist wirklich, das ist quasi ein Mashup.
Aber
ein
Mashup.
Eins, was schief
ist. Ja, genau. Zwei verschiedene Tonarten.
Ja, richtig schlimm.
Ja. Aber auf jeden Fall, ich musste dann, also ich habe dann jetzt hier am Wochenende die letzten geguckt, Episode 9. Und also erstmal muss man sagen, mit Episode 7. Als J.J. Abrams das da übernommen hat, ist Humor reingekommen in die ganze Sache. Ne? Also die haben da so Slapstick-Sachen und so, also noch krasser und so Wortwitz und so, ne?
Den gab es eigentlich, fand ich, also ja, so ein bisschen Humor gab es in der 4 auch, also der
Han Solo war schon immer ein bisschen mit
genau, Harrison Ford und so mit der Prinzessin Leia und so, die hatten schon auch geile Dialoge, also die haben sich schon ein bisschen so gebettelt, gedisst und so, das war schon lustig.
Das war lustig auf jeden
das
Fall.
Das ist aber bei Episode 1 und 2 auch dann komplett weggegangen, da war es alles so bierernst und alles war so... keine Ahnung, ich fand den auch nicht gut. Also das war so, das hat mich nicht unterhalten.
Genau, also das darauf wollte ich im Prinzip hinaus. Also die ersten drei Episoden, kein Humor.
Ja.
Und Liebesgeschichte und so, Gefühle und Herzschmerz und so. Dann Episode 3, 4, 5, Coolness.
4, 5, 6 meinst du?
4, 5, 6, Coolness, dezenter Humor, also wirklich so in Dosen, aber ansonsten coole Action. Auch alles, das war gut. Und dann in 7, 8, 9. Da haben sie den Humor ausgebaut, also noch mehr, und dann teilweise overtop, also es war dann zu viel.
Er ist ja auch so ein bisschen so, der R2-D2 hat ja auch immer so leicht humoristische Züge gehabt und dann kam der BB-8, der ist dann aber nochmal viel lustiger. Also man muss das nochmal, man hat quasi dieses Rezept, aber hat es dann nochmal verstärkt.
Und der Finn, also auch der, das also schon fast Slapstick so, ne? Also du weißt eigentlich, dem passiert sowieso nichts, weil der ist so ein lustiger Typ so. Also
der ist zu lustig, als dass er stirbt, ne?
Genau, der ist viel zu witzig. Also solche Good Guys, die können einfach gar nicht sterben. Das wäre absurd, so aus Erfahrung, ne? Mal gucken.
Ja.
Und also Ich habe dann auch noch, teilweise habe ich noch ein bisschen Probleme, also das ganze Star Wars Universum zu erfassen. Mhm. Also gerade die ersten drei Episoden, da geht es ja um Politik.
Das ist viel Politik, ne?
Ey, und der Kanzler
die ganzen Klonkrieger und wie das alles passiert ist, ja.
Also damit, das kannst du, glaube ich, ich bin mir fast sicher, du kannst es auch gar nicht anhand der Filme erfassen. Du müsstest da schon so Literatur dazu lesen oder so. Also dann geht es ja um, hier, es gibt ja dann dieses große Kabinett, ja, oder das Parlament da und so, ich weiß gar nicht, wie das zusammengesetzt ist und wer da spricht und wer ist der Kanzler und wo kommt der her und sowas, das weiß ich alles gar nicht, habe ich nicht gecheckt.
Ja, fände ich viel besser, wenn es da einfach einen Trump gäbe und der ganze Rest wird vom Diktator diktiert, so.
Das ist ja nachher so, ne, also dann ist der Imperator, ist ja da.
Ordentliche Verhältnisse, da raff ich das auch. Immer dieses ganze diplomatische Hin und Her, was soll das denn?
Naja, auf jeden Fall, Star Wars, jetzt muss ich ein paar Jahre warten, also 7-8 Jahre, dann kann ich das einmal wieder mit meiner Tochter ganz durchgucken vielleicht. Die muss ja ein bisschen älter werden. Aber also ist schon nett alles so, ne?
Ja, ja.
Aber ist auch ein bisschen scheiße gebaut worden.
Ja, ist interessant.
Aber geht weiter, glaube ich. Ne? Also Disney hat das ja gekauft, daher die neuen drei, die treiben
die
das voran.
Melken,
ja, die melken die Kuh. Aber finde ich gut. Also das, was Disney gemacht hat, ist schon deutlich besser, als was George Lucas zuletzt gemacht hat.
Ja. Also man muss auch mal bedenken, wenn man jetzt das so abhatet, ich glaube, was häufig passiert, so gerade Leuten aus unserer Generation, die so die alten Filme gesehen haben, und jetzt kommt so, wie es so weitergeht, und dann neigt man immer dazu, das ist nicht mehr Star Wars und so, ne? Und man guckt das dann, glaube ich, auch so aus so einer aus so einer falschen Erwartung heraus. Also das entwickelt sich halt auch weiter, ja. Also die werden nicht auf ewig die gleichen auch mit alternden Fans bedienen, sondern die neuen Star Wars, die haben ja die Aufgabe, auch wieder junges Publikum zu erreichen. Deswegen auch also ein bisschen so dieser Slapstick-Humor und so, ne?
Ja,
das ist dann nicht einfach nur zu sagen, das ist ja nicht einfach Fanservice für die ganzen alten Star Wars-Jünger, sondern da geht es halt wirklich darum zu sagen, okay, wir müssen jetzt das Star Wars-Universum auch einen Schritt weiterbringen und bringen das jetzt der neuen Generation
ja, klar, auf jeden Fall.
An Mann und so. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass man irgendwann vielleicht sagt, boah, das ist jetzt nicht mehr mein Star Wars. Ja, ja, ist es halt auch nicht mehr.
Ja, ja, klar. Also so ist das immer, ne? Das hast du ja auch bei in der Musik ist das dasselbe, ne? Also wenn eine Band, kann ja auch nicht 30 Jahre lang immer denselben Sound machen. Die müssen sich auch weiterentwickeln, weil sie neue Fangruppen erschließen müssen und so, ne?
Ja.
So ist das. Außer Scooter, die machen jetzt wieder den Sound, den sie vor 30 Jahren gemacht haben. geht richtig ab, ne? Aber ich muss noch da können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Ich muss noch eine Sache loswerden. Mark Hamill. Ja, als Luke Skywalker, totale Fehlbesetzung. Also der Typ kann überhaupt nicht schauspielern und ist irgendwie hat er die Rolle damals gekriegt als No-Name. Ne? Also war ja, George Lucas hat ein Casting gemacht und wollte unbedingt eine unbekannte Schauspieler und dann hat irgendwie Mark Hamill die Rolle gekriegt und das war eine Fehlbesetzung. Also der kann einfach nichts.
Ich finde auch, dass der auch in alt überzeugt, der mich jetzt nicht.
Auch also da nicht, der hat es nicht gelernt, 30 Jahre später, also der, oder 40 Jahre später, der hat es nicht gelernt zu Schauspielern, also der ist leider Fehlbesetzung. Der guckt immer wie so ein Trottel auch immer nur, der macht überhaupt keinen Superhelden-Eindruck, also der ist so komplett der Loser irgendwie, schon alleine wie er aussieht und wie er schauspielert.
Naja. Aber Harrison Ford halt finde ich dafür eine umso geilere Besetzung.
Du kannst auch nicht, also du musst, wie willst du auch neben Harrison Ford, das ist ein Schauspielergott, ne? Wie willst du neben den gut aussehen? Kannst
ich finde, der hat den Han Solo so geil gespielt mit so einer leichten Arroganz, aber dann irgendwie doch ein gutes Herz, aber auch ein Draufgänger. Also diese Ambivalenz in seinem Charakter finde ich total gut. Also das spielt der so perfekt, ja.
Ja.
Und dann hast du diesen trotteligen Luke Skywalker, der irgendwie aber auch der Held sein soll, aber dem man es irgendwie auch nicht abkauft. Aber vielleicht, keine Ahnung.
Ja.
Also für mich war auch immer Han Solo der Held. Also
Han Solo war der halt, ja. Also vor allem, also dann stellen die ja Mark Hamill, diesen Newcomer, der ist 19 gewesen oder so damals, neben Harrison Ford und Alec Guinness, der den Han Solo damals gespielt hat. Da stecken die den dazwischen.
Du meinst Obi-Wan oder?
Obi-Wan Kenobi, genau. Ja, Alec Guinness hat das ja gespielt. Ganz bekannter Schauspieler damals. Also ein richtig guter Schauspieler. Und dann Mark Hamill sieht aber scheiße dazwischen aus, zwischen denen. Ja, so. Achso, ja. Scooter, ja, neue Single. Ja. Wir machen ja auch ein bisschen Klangküche, ne? Also auf jeden Fall hören wir mal in den Premium-Fong rein. Bassdrum heißt die neue Single. Und ich glaube, die geht richtig ab, ne? Ich habe das bei Basti gesehen.
Die Streams sollen wohl in einem Wochenende über 1 Million Streams bei Spotify jetzt schon.
Ja, und ich glaube sogar in den Trends für die deutschen Single-Charts zuckt da was.
Ja, ich find's cool. Ich hatte schon ein kleines Video in Sinans Woche in meinem YouTube-Wochenrückblick, habe ich da mal kurz mich drauf eingegangen.
Ja.
Ich finde sie nämlich recht untypisch. Also das ist ja, also viel erinnert mich so ein bisschen auch so an 90er wieder. So viel Bassdrum tatsächlich.
Deswegen sagte ich ja, also das Back to the Root müssen.
Ja, finde ich gut. Also finde ich cool, dass man das auch wieder so vorantreibt. Also klar, es ist immer noch eine sehr kurze Nummer und so, aber klar, du kannst ja nicht genau das gleiche machen wie vor 20 Jahren.
2 Minuten 55 ist die, also kurz.
Ja, geht noch.
Heutzutage ist kurz 1 Minute 45. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen Artikel geschrieben auf Dancecharts und der wurde bis gerade 31.200 Mal abgerufen.
Okay, das also ist Interesse viel. Ist sogar da, ja.
Ja, mega viel. Und das Facebook-Posting dazu hat jetzt Stand aktuell 189.900 Personen erreicht.
Krass.
Also das ist mega eingeschlagen, der Song, auch bei uns. Also nur, weil wir darüber berichtet haben.
Ja, das ist lustig, ne? Also das auch, also es kommt, also ich finde das immer ganz interessant. Es geht mir gar nicht so sehr um den Song, sondern ich finde es interessant, dass so das Interesse an so einer...
Ja, Scooter, das ist Wahnsinn.
Scooter, das
aber cool. Auch, man darf nicht unter den Tisch verlassen, Finch asozial auch, ne?
Ja, absolut, klar. Also, passt halt auch gut zusammen.
Passt perfekt zusammen, ja. Also, ja. Und auch der Song, also der ist mal ganz anders als alles andere. Da hat auch hier, Grüße an Basti, gute Arbeit geleistet.
Ja, finde ich auch. Also, ich habe echt so erst gedacht, okay, was kommt da auf uns zu, aber hat mich positiv überrascht.
Ja,
ich hätte einfach mal ein ganz kleines musikalisches Thema zum Schluss. Ich weiß nicht, hast du die letzte Fest und Flauschig-Folge schon gehört?
Ja.
Ich musste echt lachen, als Olli Schulz darüber erzählt, wie für ihn so Bands wie Metallica und Coldplay, dass das mittlerweile ja alles nur noch große Firmen seien.
Mhm.
Also er hatte kurz angerissen und meinte so, guck mal, die hatten alle eigentlich ein geiles Album oder einen krassen Hit mal irgendwann. Und dann sagte Olli Schulz so, ja, und eigentlich kam danach doch keine geile Mucke mehr. So, und es ist eigentlich nur noch eine große Firma geworden. Und ich musste die ganze Zeit lachen und dachte so, ja, Olli, das ist aber kein Phänomen, was exklusiv in der Rockmusik vorherrscht. Das ist doch ein grundsätzliches Phänomen. Das hast du ja in Dance und überall eigentlich genau das Gleiche.
Das hast du in allen Bereichen. Also
allen Bereichen, das ist genau so. Das schlägt einmal ein. Es ist, ob es ein Avicii ist oder irgendwas, die mit Levels, mit ihrem einen Sound halt so voll krass geworden sind. Und dann wird es eine Firma.
Es wird alles eine Firma. Also sobald du irgendwie 15 Minuten Fame hast im Internet, wirst du eine Firma und bist dann ab dann Influencer und so, ne? Also das geht heutzutage, wirst du halt überall da, wo Geld zu holen ist, kommen dann die Leute an und wollen dich dann wollen das optimieren und noch mehr rausquetschen.
Und ich kann das halt, also es ist ja aus seiner Sicht so, dass danach nie wieder eine gute Platte kam. Und ich kann dir das auch sagen, für ganz viele wird das auch nicht so sein. Ja? Für die ganz viele ist das halt total cool, was alles noch so danach kam. Aber ich kann halt den Olli total verstehen in dem Zusammenhang, weil er sieht es dann wahrscheinlich so, damals war es halt die Band, die hat noch ohne diesen ganzen finanziellen Druck, ohne irgendwelche Ideen, wohin das gehen sollte, haben einfach Mucke gemacht und haben gemacht, was sie wollten so. Und ich glaube, er feiert, das ist so, das hat mich so erinnert, wie ich auch immer die Projekte so sehe, dass du so denkst, okay, wenn die völlig frei sind, dann machen die coole Sachen und wenn die eine Firma sind, dann machen die natürlich Sachen, die auch irgendwo dem Markt entsprechen. Also die bedienen dann letztlich ein Bedürfnis. Und das findet er dann halt nicht mehr so cool. Aber da muss er, glaube ich, echt mal die Realität einfach ins Auge sehen und sagen, so ist es halt. Ne? Du musst dann leider immer sozusagen die neue Band dir suchen, die gerade ihr Debütalbum rausbringt.
Ja, ich glaube, das macht er auch. Aber muss tatsächlich, musst du machen,
ja. Fand ich nur lustig, dass so diese Parallelen einfach überall zu sehen sind. Ja.
Ja.
Wollte ich nur kurz noch erwähnen.
Ja, ist auch ein interessantes Thema. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir hier Feierabend ziehen. Denn ich muss mich mental vorbereiten auf die Premium-Folge, die wir in einigen Stunden aufnehmen.
genau. Ich muss das auch, und zwar bei einem leckeren Frühstück.
Guten Appetit.
Dankeschön.
Ja, also und euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.